Wenn man in den 10-Punkte-Plan guckt, den sie vorgestellt hat, da steht nur drin, die fixe Einspeisevergütung solle abgeschafft werden. Und da steht auch nur drin, die Vergütung solle vollständig bei negativen Preisen abgeschafft werden. Da muss man jetzt mal auch aufpassen, dass man nicht die Welt schlechter malt, als sie ist. Man kann das Ganze auch so lesen, dass die Anlagen eben in die Direktvermarktung gehen sollen. Und das heißt nicht ohne Förderung, sondern eben nur über einen anderen Mechanismus. Das haben wir ja auch gemeldet, auch in der aktuellen Ausgabe, darüber, dass die Übertragungsnetzbetreiber ja schon 27 Gigawatt genehmigt haben bis zum Jahr 2028. Ich finde diese Zahl sensationell. Jetzt, eine Woche nach Erscheinungstermin, gibt es schon 51 Gigawatt, die genehmigt sind von Übertragungsnetzbetreibern.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Der Kanzler hat den Herbst der Reformen angekündigt und es zeigt sich, dass in der Energiebranche schon was passiert ist und vielleicht sogar ein Winter der Reformen und Festlegungen vor uns liegt. Die Politik arbeitet zum Beispiel an der neuen EEG-Novelle, die Bundesnetzagentur hat eine Menge an Festlegungen gerade auf dem Schirm, unter anderem zum Thema Netzentgelte und zum Thema Speicher. Stichworte sind da Agnes, Mispel und der Nest-Prozess. Und bei uns ist jetzt PV Magazine November erschienen, wo wir die Herausforderungen von Großanlagen adressieren, namentlich auch Genehmigung und Netzanschluss von großen Batteriespeichern und auch großen Photovoltaikanlagen. Und dann geht's im zweiten großen Schwerpunkt um die Dachanlagen, wo ja der Markt leider etwas schwächelt und die Bundeswirtschaftsministerin sogar noch die Einspeisevergütung abschaffen möchte. Deswegen hat sie es bei uns aufs Titelbild geschafft mit der Frage, was ist der nächste Zug, wie Installateure mit der Unsicherheit umgehen. Inzwischen, also seit das Magazin erschienen ist, ist sogar schon wieder was passiert. Ja, die Privilegierung von Batteriespeichern in den Baugenehmigungen ist beschlossen worden. Auch die Anzahl der voraussichtlich zu bauenden Gaskraftwerke ist reduziert worden. Und um zu sehen, ob sich damit auch die Unsicherheit vielleicht für alle am Markt reduziert hat, habe ich mir unseren Chefredakteur Michael Fuß eingeladen, und um das heute zu diskutieren. Hallo Michael.
Hallo Cornelia.
Das PV Magazine, die Fachzeitschrift für fundierte Einblicke in die Photovoltaik- und Speicherbranche, erhalten Sie im Jahresabonnement gedruckt oder digital in unserem Online-Shop unter shop.pv-magazine.com oder auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Abonnement. Abonnenten haben stets vollen Zugriff auf unser umfangreiches Archiv mit allen früheren Ausgaben. Aber auch für eine Einzelheftbestellung ist der Webshop die beste Adresse. Lass uns im heutigen Podcast mal von klein zu groß gehen. Die Zubat-Zahlen gerade im Privatkundensegment sind im Vergleich zu den letzten 2 Jahren ja stark zurückgegangen. Und das ist ein Problem für die Installateure, vor allem für die, die sich in den letzten 2 Jahren auf die hohe Nachfrage eingestellt hatten, die Leute eingestellt haben, die ihre Kapazitäten ausgebaut haben und die sich jetzt konsolidieren müssen, also sparen. Ja? Du hast eine Installateursumfrage gemacht. Wie ist die Stimmung bei den Installateuren?
Naja, die ist natürlich ungefähr so, wie du es beschrieben hast, oder vielmehr entspricht dem, wie du es geschrieben hast. Das war ja nicht anders zu erwarten. Also mehr als 42% sagen, dass sie, jetzt hageln die Prozentzahlen, dieses Jahr mehr als 20% weniger Umsatz haben, also ein Fünftel weniger und davon bestimmt einige noch deutlich weniger. Wenn man dann noch die dazu nimmt, die weniger als 10% erwarten, dann ist man schon bei 2/3 der Installateure. Also von daher ist die Stimmung wirklich nicht gut. Ich kann auch mal, wir haben ja auch Freitext-Zitate eingeholt, kann ich mal ein paar Sachen vorlesen. Also da sagt ein Teilnehmer, teilt uns mit, um uns herum gehen Firmen, die nur Photovoltaik machen, pleite oder sie montieren wieder Fenster, Kühlschränke in Supermärkten oder machen einen auf Handwerkerservice oder Gartenpflege. Die Gartenpflege finde ich ja besonders interessant an der Stelle. Andere sagen, das ist dann eher der der nach Gründen sucht, durch große Anbieter wie Enpal, die überall präsent sind, ist es schwieriger für kleine Unternehmen geworden, Aufträge zu bekommen. Das hören wir auch ganz oft, dass sich die kleinen Betriebe dadurch unter Druck fühlen. Und andere, also ganz oft haben wir gehört, dass ja die Verunsicherung in der Bevölkerung einfach sehr groß ist. Der Endkunde ist stark verunsichert, sowohl durch die allgemein wirtschaftliche schlechte Lage als auch durch unglaubwürdige und inkonsistente Energiepolitik. Und ich glaube, das ist ja einfach ein großer Punkt, diese unsichere Lage. Und du hast ja gerade von das Wort konsolidieren benutzt. Das hört sich immer so toll an. Wir haben direkt nach Entlassungen gefragt. 34% der Betriebe, die teilgenommen haben, haben gesagt, sie haben schon entlassen. Allerdings haben auch 65% gesagt, sie haben nicht entlassen. Und man sollte auch nicht vergessen, es gibt auch 11% der Betriebe, die uns angegeben haben, dass die Situation nicht schlecht ist und sie sogar wachsen dieses Jahr. Und nächstes Jahr ist die Stimmung, also die Erwartung für nächstes Jahr insgesamt, ist ein bisschen besser als dieses Jahr. Ich glaube, viele schätzen die Lage so ein, dass wir jetzt zumindest auf dem Niveau sind, wo es vermutlich nicht viel weiter runtergeht.
Ja, na gut, das sind ja schon ziemlich, also gerade in Bezug auf die Entlassung natürlich schon ziemlich schlechte Nachrichten. Aber ich denke, was auch vielleicht parallel zu der Entwicklung läuft, also parallel zu den schlechten Nachfragezahlen, haben wir ja auch die Entwicklung vom Pioniermarkt, das ja der Photovoltaikmarkt mal war, hin zu einem Massenmarkt, wo eigentlich jeder eine Photovoltaikanlage kaufen könnte, gebrauchen könnte. Man braucht keine besondere technische Expertise mehr dazu. Und darüber haben wir in letzter Zeit auch des Öfteren gesprochen und geschrieben. Und interessant fand ich dazu das Interview, was Marianne Velloon mit Geoffrey Moore geführt hat. Das ist ein Amerikaner, der sich halt auch mit Marktwirtschaft, mit Marketing und so weiter auskennt. Und der hat sich da mit der Frage beschäftigt, wie kommt man von so einem Nischenmarkt, von so einem spezialisierten Markt in den Massenmarkt? Wie überbrückt man den Gap, der da entsteht? Und er sagt zum Beispiel, dass gerade diese Förderungen, die Einspeisevergütung, die Marktdynamik ja stark beeinflusst. Und wenn man sowas abschafft, dann führt es in der Regel dazu, dass die Nachfrage auch abflacht. Also vielleicht ist das ja auch ein Grund mit für die nachlassende Nachfrage. Und was denkst du, wie könnten die Installateure mit diesen Aussichten umgehen? Also worauf müssten die sich jetzt eigentlich einstellen?
Naja, das sind ja jetzt viele Themen in einem. Du hast es am Anfang erwähnt, jetzt gerade nicht mehr, dass es ja auch um die Frage geht, ob die Einspeisevergütung abgeschafft wird. Da muss man jetzt erstmal aufpassen. Also du hast es in der Einleitung auch erwähnt, dass Wirtschaftsministerin Katharina Reiche so gesagt habe. Wenn man mal genau guckt, dann beziehen sich da alle auf die Augsburger Zeitung. Das ist hinter der Paywall. Ich weiß nicht, was da genau drin steht. Aber wenn man den 10-Punkte-Plan guckt, den sie vorgestellt hat, da steht nur drin, die fixe Einspeisevergütung solle abgeschafft werden. Und da steht auch nur drin, solle vollständig bei negativen Preisen abgeschafft werden. Und da muss man jetzt mal auch aufpassen, dass man nicht die Welt schlechter malt, als sie ist. Also man kann das Ganze auch so lesen, dass die Anlagen eben in die Direktvermarktung gehen sollen. Das ist übrigens was das Wirtschaftsministerium auch schon vor Antritt von Katharina Reiche vorhatte und als Ziel formuliert hat, dass die Direktvermarktung auch für kleine Anlage gelten soll. Und dann kann das nämlich mit Marktprämie gestehen, was ja im Augenblick auch der Fall ist bei den größeren Anlagen. Und das heißt nicht ohne Förderung, sondern eben nur über einen anderen Mechanismus, der automatisch dazu führen würde, bei der jetzigen Regulierung, dass eben bei negativen Preisen nicht mehr vergütet wird und man ja auch nicht mehr einspeisen soll. Ist ja ein Problem fürs Stromsystem und es eben von daher auch keine fixe Einspeisevergütung mehr ist. Wir haben die Installateure auch dazu gefragt, was sie davon halten würden. Und da haben wir, das ist die Einschätzung wirklich geteilt. Also ein Viertel ist der Meinung, dass das, also wir haben die Frage schon so gestellt, wenn das überlegt und besonnen geschieht, und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen wird, Solarstrom per Direktvermarktung zu vermarkten, ist dann diese Auswirkung handhabbar? Und ein Viertel der Installationsbetriebe sagt, ja, wenn man diese Bedingungen einhält, dann ist das handhabbar. Und ich glaube.
Aber das heißt ja dann auch, dass 3/4 der Meinung sind, dass es nicht
handhabbar ist? Nee, ganz so ist es nicht. Wir haben ja andere Alternativen zur Verfügung gestellt. 1/4 sagt, es sei desaströs. Also 1/4. Aber jetzt wird es ein bisschen kleinteiliger. 1/5 hat gesagt, das hat eigentlich gar keine große Auswirkung, weil ja die Anlagen über Eigenverbrauch sich rentieren. Und der Eigenverbrauch am relevantesten ist, insbesondere auch in Zukunft, wenn man mit Wärmepumpe und Elektroauto plant. Das kann halt, natürlich kann das dazu führen, also nehmen wir jetzt mal an, es gibt wirklich weniger Geld, was ja nicht der Fall ist, wie ich gerade schon erläutert habe, worauf man noch gar nicht schließen kann, dann kann es natürlich dazu führen, wenn der Eigenverbrauch relevanter wird, dass man kleinere Anlagen baut. Wenn man dann aber mit Wärmepumpe und Elektroauto denkt, dann werden die Anlagen wieder größer. Darf ich noch ein weiteres Fünftel anbringen? Ein weiteres Fünftel hat nämlich auf einen anderen, also wir haben das zur Verfügung gestellt, es war Multiple Choice, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ein Fünftel sieht die Diskussion um die Einspeisenetzentgelte und die Neustrukturierung der Netzentgelte in Bezug auf Arbeitskosten und Grundkosten als problematischer an. Und das ist sie in der Tat. Also weil da läuft ja auch gerade, du hast es erwähnt in der Moderation, der sogenannte Agnes-Prozess bei der Bundesnetzagentur. Da geht es darum, wie die Netzentgelte, die ja auf dem Strompreis liegen und einen großen Teil oder einen größeren Teil der Stromkosten ausmachen, neu berechnet werden. Das merkt man schon jetzt, wenn man den Stromvertrag wechselt, dann wird ja immer Grundpreis und Arbeitspreis unterschieden. Am Schluss rechnet man sich das im Kopf immer zusammen, dann kostet der Strom halt was zwischen 30 und 40 Cent. Aber davon ist eben ein kleiner Teil Arbeitskosten. Falls dieser Teil steigen sollte in Zukunft und dafür die Grundkosten, falls dieser Grundkostenteil steigen sollte und der Arbeitskostenteil, den man dann wirklich für die Kilowattstunde, die man verbraucht, sinken würde, dann würde das den Eigenverbrauch weniger profitabel machen. Und 1/5 der Installationsbetriebe, die teilgenommen haben, das waren insgesamt ungefähr 250, wenn ich mich recht entsinne, 1/5 sieht diesen Teil problematischer als die Diskussion um die Einspeisevergütung.
Ja, das kann wirklich auch problematisch werden, denke ich. Ich habe gerade heute das neue Diskussionspapier gelesen zu den verschiedenen Optionen, die es da in der Niederspannung gibt. Und eine Option ist halt tatsächlich, den Grundpreis zu erhöhen, was dann das und oder vielleicht sogar nur den Grundpreis für Prosumer zu erhöhen, also für Erzeuger und Verbraucher. Und das wäre dann natürlich schon eine ziemliche Belastung, denke ich, auch für die für den Privatkundenmarkt, der ohnehin ja schon belastet ist. Andererseits, dieser Wechsel in die Direktvermarktung könnte natürlich auch dazu führen, dass der Markt am Ende doch mehr wie ein Markt funktioniert, weil alle Leute sich doch eher stärker am Strommarkt, am Strompreis orientieren können und damit diese ganze Förderkulisse ein bisschen zurückdrängt, oder?
Naja, gut, du hast ja da auch den Geoffrey Moore angeführt, der ja sagt, dass eben Förderung die Marktdynamik verzerrt. Das ist ja genau das Problem oder vielmehr die Herausforderung, wenn man Fördersysteme konzipiert. Das haben wir, diskutieren wir auch in einem anderen Artikel in der aktuellen Ausgabe, wo es um die Förderung bei Großanlagen geht. Da sagt das der Casimir Lorenz von Aurora Energy Research in unserem Artikel, dass man ja einen Anreiz schaffen will für bestimmte Sachen, aber eben nicht den ganzen Markt damit durcheinander bringen will. Und Preistransparenz ist prinzipiell erstmal was Gutes, wenn man ein effizientes Energiesystem schaffen will. Allerdings muss man auch sagen, das steht ja auch in dem Agnes-Diskussionspapier drin, was die Bundesnetzagentur veröffentlicht hat. Es ist vermutlich nicht möglich, jetzt die totale Preistransparenz zu schaffen, weil es immer irgendwelche Punkte gibt an irgendeiner Stelle, egal wie man es macht, wo man den einen bevorteilt, den anderen benachteiligt.
Ein Punkt, den er auch anspricht und was ich auch total bezeichnend finde, ist, wir diskutieren hier auf einer ganz komplexen Ebene. Ja, wir diskutieren über Netzentgelte, über Preisbestandteile, über Direktvermarktung, aber das ist ja etwas, was die Kunden im Massenmarkt überhaupt nicht interessiert, womit die überhaupt nicht umgehen können. Ja, jetzt muss sozusagen der Installateur in die Bresche springen und diese Komplexität, die im Hintergrund herrscht, verschleiern, die Verantwortung übernehmen für diese Systemfunktionalität und dem Kunden eine ganz einfache Lösung verkaufen. Und das ist ja auch noch eine Schwierigkeit, ne?
Ja, das ist ja in mehrerer Hinsicht eine Schwierigkeit. Also zum einen ist das ja auch ein Herstellerthema. Also der Installateur kann manche Dinge leisten, aber er kann auch nicht alles leisten. Also er braucht Systeme, also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Direktvermarktung denken, dann braucht der Installateur Systeme, mit denen er diese Direktvermarktung, der Kunde hinterher diese Direktvermarktung umsetzen kann. Und an der Stelle gibt es ja noch Probleme, weil es gibt nur einen Anbieter, der sozusagen wirklich frei ist in der Wahl der Stromtarife hinterher und unabhängig funktioniert. Das ist nicht genug für den Wettbewerb. Und das ist auch nicht gut dafür, dass man hinterher die beste Lösung findet. Das ist wiederum ein Punkt, was wieder die Marktsituation von den Großen stärkt, weil die haben Systeme, mit denen das vermutlich relativ schnell wird umsetzbar sein. Und von daher sind die Installateure da auf Hersteller angewiesen, dass die da möglichst schnell auch was entwickeln. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass Frau Reiche das jetzt nicht von heute auf morgen einführt, sondern dass es da einen Übergang gibt, sodass die Unternehmen auch diese Angebote entwickeln können. Das andere ist natürlich, dass wenn die Installateure möglichst den Endkunden davon entlasten sollen, dann müssen sie ihnen trotzdem irgendwie deutlich machen, was ihre Leistung ist. Weil was wir ja auch im Markt sehen, ist, dass man immer mehr Preise im Internet findet. Wir haben auch, das haben wir auch diskutiert. Wir haben in der aktuellen Ausgabe einen Artikel, da beantworten wir Fragen, die uns Installateure geschickt haben. Ein Punkt geht in Bezug auf diese Preise im Internet. Endkunden kennen die natürlich. Das heißt, wenn ein Installateur ein Angebot schreibt und dort Preise ausweist, so wie er das früher gemacht hat, dass er dann noch seine Marge draufschlägt, dann kommt der Endkunde hinterher und sagt, hier, lieber Installateur, ich krieg das doch viel billiger. Also du kannst mir gerne alles machen, aber ich kaufe mir das Teil im Internet. Dann musst du es nicht bestellen und ich krieg's auch noch billiger. Das ist natürlich Quatsch, also weil die alte Welt war so, dass der Installateur darüber seinen Betrieb finanziert hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch Daniel Schmidt vom Memodo gefragt. Der ist der Meinung, die geht nicht mehr weg, die Preistransparenz. Damit muss man irgendwie umgehen. Und entweder schreibt man gar keine Preise drauf für einzelne Komponenten aufs Angebot oder man muss eben, darf nicht höher draufschreiben, als die Preise im Internet sind. Und dann muss man dem Kunden wiederum erklären, was seine eigene Leistung ist, nämlich dass man das bauen muss, dass es aufwendig ist, dass man es planen muss, dass es eben auch eine gewisse Individualität gibt bei den Anlagen, vielleicht auch, dass man eine bessere Garantie bekommt, als wenn man die Dinge einfach im Internet bestellt. Also das ist alles nicht so einfach. Ich glaube, da gibt es auch viel Diskussion unter den Installateuren und auch unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgeht. Wir haben übrigens vielleicht zur Info, wir haben ja auch sehr umfangreiche Preisinformationen auch von Installateuren abgefragt. Das hilft uns auch sehr in der Berichterstattung, aber wir haben auch beschlossen, dass wir die Preise nicht mehr veröffentlichen, die uns die Installateure gegeben haben.
Ja, das war nämlich gerade meine Frage, dass ich, weil das Ding für Hausbesitzer, für Kunden ist ja auch, die lesen bei uns und die lesen auch woanders, dass die Preise fallen, ja. Und dann holen sie sich ein Angebot von den Installateuren und stellen fest, oh, ist ja doch ganz schön teuer, so eine Photovoltaikanlage. Vielleicht erwarten die einfach noch stärkere Preissenkungen. Hast du abgefragt, ob die Installateure diese sinkenden Komponentenpreise auch tatsächlich einpreisen? Also sind auch die Preise bei den Installateuren gesunken?
Ja, also das haben wir auch veröffentlicht. Also wir haben die absoluten Preise nicht mehr veröffentlicht. Wir haben aber auch abgefragt, wie stark die Preise jetzt gesunken sind. Und jetzt muss ich gerade mal kurz nachgucken hier in unserer Ausgabe. Im Kopf habe ich sie auch nicht. Sie sind um 36% haben angegeben, dass sie um 10-20% gesunken sind. Jetzt kann man sich die anderen Balken auch noch angucken. Das war der größte Balken. Also sie sind gesunken. Ja, aber es ist natürlich, andererseits wird es auch, ich meine, du sagst sinkende Komponentenpreise, andererseits wird die Welt komplexer. Die Beratungsleistung, die Kunden einfordert, wird ja deutlich größer im Moment. Das haben wir in dem Artikel auch dargelegt, was uns die Installateure gesagt haben, wie lange sie brauchen, um sowas zu machen. Das geht einfach nicht in 2 Stunden.
Ja, klar, verstehe ich völlig. Und es wird ja auch für den Installateur immer noch auch kompliziert, ja, durch Bürokratie und durch Anforderungen. Dann muss noch der Zählerschrank getauscht werden, da muss noch der Netzanschluss verstärkt werden. Also da kommen ja mal so ganz viele Punkte hinzu, die aber auch natürlich das ganze Projekt auch für Hausbesitzer teurer machen. Und als Hausbesitzer ist ja die Photovoltaikanlage ein wichtiger Punkt. Aber wenn er heute darüber nachdenkt, muss er ja über mehr nachdenken als nur über Photovoltaik. Der muss ja über seine Heizung nachdenken. Vielleicht muss er eine Wärmepumpe installieren oder möchte. Oder er kann über sein Fahrzeug nachdenken und überlegen, ob er sich ein Elektroauto kauft. Also die Photovoltaikanlage ist ja in diesem Paket sehr wichtig, ein Ermöglicher. Aber wenn jetzt nur eine bestimmte Summe zur Verfügung steht, dann muss er sich halt auch überlegen, was er zuerst angreift. Obwohl es natürlich schön wäre, so ein ganzes Paket im Ganzen zu kaufen. Siehst du, dass es vielleicht wieder einen Trend gibt, mehr zu solchen Leasinganlagen, dass man sagt, okay, lieber Kunde, du bekommst deine Anlage und zahlst die ab mit den Einnahmen oder mit den Ersparnissen, die du hast?
Also das haben wir jetzt nicht abgefragt dieses Mal. Ich persönlich sehe es überhaupt nicht. Also wir hören immer, wie wichtig die Wirtschaftlichkeit ist. Auch wird ja auch von den Installateuren immer gesagt, also die Kunden wollen einfach eine wirtschaftliche Anlage am Schluss. In den Boomzeiten, als die Strompreise besonders hoch waren, gingen die Mietanlagen ziemlich gut. Schon damals haben wir darüber berichtet, wie problematisch die sind in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit. Es ist einfach klar, die Dienstleistung Miete kostet Geld. Und was danach kam, war ja nicht die Miete, sondern der Mietkauf. Der ist ein bisschen einfacher, dafür hat der Endkunde ein bisschen mehr Risiko, weil die Anlage ihm ja gehört. Wenn was kaputt geht, hat er schon die Probleme an der Backe. Bei der Miete hat sie der Vermieter an der Backe. Aber ich glaube nicht, dass das einen großen Punkt macht. Vor allem, weil bei den Mietkaufangeboten ja die Zinsen höher sind, als wenn der Endkunde zur Bank geht. Das heißt, also vielleicht geht er dann zur Bank, dann kriegt er bessere Zinsen. Ist im Prinzip das gleiche Angebot.
Aber aufs eigene Risiko halten.
Ja gut, ist beim Mietkauf ja auch, ist ja auch eigenes Risiko. Und von daher glaube ich nicht, dass das eine große Rolle spielt. Das Problem ist ja auch nicht, dass die Leute, also klar, manche Leute haben auch das Problem, dass das Geld nicht, also gerade heutzutage, wo Bauen schwierig ist, dann fehlen halt die letzten 20.000 Euro für die Anlage. Aber wenn wir angucken, wir haben ja die Installateure auch gefragt, wo sie die Gründe sehen, dass der Markt schlecht läuft. Also da gibt es natürlich viele Gründe, aber den großen Grund ist, den haben wir schon genannt, ist die politische Unsicherheit. Das verunsichert einfach die Leute. Und der zweite große Punkt ist die allgemein schlechte wirtschaftliche Situation. Das heißt, Leute halten ihr Geld zusammen. Und dann ist es einfach egal, ob das per Miete oder per Mietkauf oder einfach so geschieht. Das ist eine natürliche Reaktion. Man versucht, Geld zusammenzuhalten, weil man nicht weiß, was kommt.
Okay, wir wollen dann ja auch mal noch einen Schritt weitergehen, aber vielleicht noch die Frage zum Schluss, nachdem wir jetzt sozusagen die schlechte Marktlage beleuchtet haben. Was gibt den Installateuren Hoffnung? Wo gibt es den Hoffnungsstreif am Horizont?
Ja, wir wollen ja nicht hier in die absolute Depression versinken. Also erstmal, wir haben ja unser Kollege Marian Willun, den du ja erwähnt hast, der ja in der aktuellen Ausgabe das Interview geführt hat, der hat auch einen längeren Artikel zum Thema Verkaufsstrategien geschrieben. Und in diesem Artikel hat er auch die Wirtschaftlichkeit vorgerechnet. Und das Schöne ist ja, die Anlagen sind ja wirtschaftlich. Das kann man noch über die Größe diskutieren. Das hängt jetzt halt vom eigenen Stromverbrauch ein bisschen ab. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie man in die Zukunft plant, ob man jetzt davon ausgeht, dass man irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Jahre ein Elektroauto hat. Und da kommen wir zum ersten Pluspunkt. Ich habe ja doch den Eindruck, dass das mit den Elektroautos zwar ein bisschen geruckelt hat in den letzten Jahren, aber ja besser wird. Es kommen günstige Modelle auf den Markt, nicht nur von den Firmen in China, auch von den Firmen in Europa. Und ich glaube, dass die Elektroautos schon kommen werden. Und von daher, dann wird das einfach wieder noch einfacher, so eine Photovoltaikanlage zu rentieren. Das andere Positive ist ja die unsichere, wenn einer der großen Punkte die unsichere politische Diskussion ist. Es wird einen Referentenentwurf geben, es wird eine EEG-Novelle geben. Ich gehe davon aus, dass wir den Referenten, oder hört man einfach in der Branche, der Referentenentwurf, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber nächstes Jahr im Frühjahr wird er da sein. Er muss im Bundestag im Prinzip auch noch im Frühjahr verabschiedet werden, damit die EU-Kommission dann noch die beihilferechtliche Genehmigung geben kann. Denn das muss passieren bis zum 31.12.2026. Denn danach hätten wir sonst ein Problem mit der EU, mit der bisherigen Regelung. Und eigentlich gehen die meisten davon aus, dass der Zeitplan auch irgendwie eingehalten werden wird. Und das heißt, die politische Unsicherheit wird dann ja mal ein bisschen weniger. Und gleichzeitig bei Agnes, was da mit den Netzentgelten passiert, das wird sich auch im nächsten Jahr entscheiden. Und von daher glaube ich, dass dieser Punkt vielleicht abgeräumt werden kann. Die allgemeine wirtschaftliche Lage, nun gut, da weiß ich so viel wie vermutlich unsere Zuhörer auch. Da habe ich ja den Eindruck, damit werden wir noch ein bisschen zu kämpfen haben. Aber
ja, da kann ich vielleicht noch eine Sache anfügen. Also erstmal sieht man ja schon eine leichte Aufhellung der Wirtschaftslage, aber dann gibt es ja auch noch diesen Investitionsbooster. Der könnte vielleicht das Gewerbesegment so ein bisschen noch pushen, weil Gewerbeunternehmen ja jetzt die Chance haben, ganz viel abzuschreiben von dem, was sie investieren. Also wenn jetzt ein Gewerbebetrieb in der richtigen Größe eine Photovoltaikanlage, einen Batteriespeicher, eine Ladeinfrastruktur aufbaut, dann kann das direkt sozusagen abgeschrieben werden. Natürlich braucht man dafür ein Unternehmen, was noch Gewinn macht, ja. Aber dann ist es auch hochlukrativ. Das hatte ich vorgerechnet bekommen kürzlich. Das ist ganz interessant.
Gut, jetzt sind wir im Gewerbesegment.
Ja.
Da muss man sagen, das ist ja auch ein Lichtblick. Also wenn man sich das Marktstammdatenregister anschaut, dann ist das Segment, also ab 100 Kilowatt, haben wir auch dieses Jahr ja ein Wachstum. Wenn man mit Installateuren redet, dann hört man auch, dass gerade seit Sommer eigentlich relativ viel passiert ist, dass es da wirklich mehr Interesse gibt, auch Bestellungen gibt, gerade auch Gewerbespeicher, also Anlagen mit Speichern. Ja, vielleicht ist es auch auf den Investitionsbooster zurückzuführen, kann schon sein.
Und vielleicht kommt ja auch, wenn die EEG-Novelle vorliegt, kommt womöglich auch noch das Solarpaket 1 wieder um die Ecke, habe ich gehört, jetzt gerade letzte Woche. Und dann
habe ich auch gehört.
Könnten noch höhere Dachanlagenvergütungen, zumindest für einen kurzen Zeitraum, bis sie dann vielleicht durch die EEG-Novelle wieder abgeräumt werden, könnten die noch eintreten. Aber das ist alles eine Spekulation, mal sehen.
Ja, also du spielst, vielleicht sollten wir es erwähnen, weil wir haben darüber ja vor einem Jahr viel berichtet, sehr erfreulich, dass das Repowering von Gewerbeanlagen durch sehr attraktiv werden kann. Allerdings hängt das an dieser beihilferechtlichen Genehmigung, falls die noch kommt. Und Agri-Photovoltaik ja auch, wobei, da kommen wir gleich noch drauf.
Okay, dann switchen wir jetzt mal zu den Großanlagen. Ja, unsere Themen im Heft sind da Trends im Freiflächenmarkt, Großspeicher, vor allem Grünstromspeicher, Trackeranlagen für Agri-Photovoltaik, die Umstellung des Strommarkts auf Viertelstundenabrechnung und Cybersicherheit von Großanlagen und die Entwicklung auf dem Wasserstoffmarkt. Also schon eine ganz große Bandbreite, was wir da abgedeckt hatten. Was fandest du jetzt daraus besonders interessant?
Naja, es passiert einfach total viel. Die Welt ist dynamisch. Das macht uns ja das Leben auch manchmal schwer, weil wir ja auch bei den ganzen Themen uns immer weiter neu informieren müssen. Weiß nicht, ich habe mich halt viel beschäftigt mit dem Thema Großanlagenfinanzierung, sowohl die neuen Ausschreibungsmodelle, die eben dann ab dem 01.01.2027 kommen könnten, weil es ist ja noch nicht klar, was wirklich kommt. Darüber habe ich selber geschrieben und ich finde ja auch die PPA-Anlagen oder die ungeförderten Anlagen einfach ein tolles Thema, weil das wirklich zeigt, dass man das Energiewende billig geht, weil das ist das Segment, wo keine Förderung reinfließt. Das ist dieses Jahr super. Also ich meine, der ganze Großanlagenbau ist dieses Jahr ja sehr gewachsen. Wir haben 4 Gigawatt und an geförderten Ausschreibungsanlagen bis September allein gebaut und 1,7 Gigawatt an ungeförderten Anlagen. Das einzig Blöde daran ist, dass alles noch die Anlagen sind, die letztes Jahr Zuschläge und PPA-Abschlüsse, also Stromlieferabschlüsse bekommen haben. Und im Augenblick sieht es halt schwieriger aus. Also der Markt der ungeförderten Anlagen, die Neuabschlüsse ist ziemlich eingebrochen, was daran liegt, dass die Strompreise gesunken sind. Also halt muss man differenzieren, die Strompreise für PV-Strom sind gesunken, weil wir sehen jetzt halt deutlich die Kannibalisierung des PV-Stroms dadurch, dass es viele PV-Anlagen gibt. Und dass die alle zur gleichen Zeit produzieren, dann sinkt der Wert des Stroms. Ist die Frage, wie es weitergeht? Die Antwort ist recht naheliegend. Die Antwort ist Speicher. Also sowohl die Großspeicher, die gebaut werden, werden dazu führen, dass der Wert des Solarstroms wieder steigt. Ist auch gut für die Kleinanlagen. Allerdings wird das langsam gehen. Dazu müssten, wir kommen ja vielleicht gleich noch auf den Speicherausbau, sieht auch besser aus als gedacht aus meiner Sicht, aber die Frage ist halt auch, ob man die Speicher direkt an die Photovoltaikkraftwerke baut. Und wenn wir jetzt das ungeförderte Segment angucken, also Anlagen, die Allgemeinheit nichts kosten, da gibt es ganz gute Chancen, dass man mit PPAs, also Stromlieferverträgen, wo die Speicher berücksichtigt werden, den Wert so weit steigern kann, dass das wirklich ein attraktives Segment wird. Finde ich sehr interessant. Ich frage jetzt mal zurück, Cornelia, weil du hast ja über den Wasserstoff geschrieben. Oder bevor ich dich zurückfrage, was da passiert, vielleicht muss man dazu noch sagen, beim Wasserstoff ist es ja so, da gibt es schärfere Bedingungen dafür, dass der Wasserstoff als grüner Wasserstoff akzeptiert ist. Und diese Bedingungen führen dazu, dass der Wert des PV-Stroms eigentlich noch ein bisschen größer ist. Gilt auch für energieintensive Industrie, da gibt es die sogenannte Strompreiskompensation, erläutern wir auch ein bisschen in der Ausgabe. Die sorgt dafür, dass die Energieintensiven den CO2-Preis zurückbekommen, den sie zahlen müssen. Aber dafür gibt es die Bedingung, dass sie einen Teil des Stromes über erneuerbare Energien beziehen müssen, eben über Stromlieferverträge oder in Energieeffizienz investieren müssen. Und das ist ein guter Markt für Photovoltaikanlagen.
Ja. Ja, also die Frage, wie viel bezahlt man für ein PPA und muss man den überhaupt abschließen? Kann man nicht auf dem Strommarkt einfach immer billig Strom einkaufen, weil der ja jeden Tag zu bestimmten Stunden sehr günstig ist und den sozusagen in seinem eigenen Batteriespeicher einspeichern, quasi als Gewerbeunternehmen? Das treibt natürlich auch die Branche um und ich denke mal, gerade diese PPA-Preise sind halt ein Problem.
Was meinst du jetzt mit Problem? Warum ein Problem?
Na, dass die sehr niedrig sind, ist für die Erzeuger ein Problem. Ja, ist für die Abnehmer natürlich aber nicht.
Aber vielleicht dazu erst nochmal ein Kommentar. Also der Punkt ist ja nicht, dass das jetzt irgendwie, dass die Leute auch billig einfach auf dem Strommarkt einkaufen könnten. Man könnte ja auch als Solaranlage einfach immer den Strom verkaufen auf dem Strommarkt. Die Idee von den Stromlieferverträgen ist ja, dass es eine Risikoabsicherung für beide Seiten ist. Das ist ja das gibt es ja in vielen Bereichen der Wirtschaft, da ist jetzt Strom auch nicht so speziell. Man zahlt ein bisschen Geld dafür, dass man Verlässlichkeit hat. Und das machen beide und trifft sich irgendwo in der Mitte. Und die Frage ist, wie groß das Fenster ist, wo man sich treffen kann.
Ja, das kommt ja auch darauf an, was das für ein PPA ist, würde ich jetzt mal sagen. Also dieser ganz normale Pay-as-produced PPA, wo man sozusagen den Strom so abnimmt, wie er produziert wird, der trifft halt schon des Öfteren dann auf sehr niedrige Marktpreise, wo sich dann der Käufer schon fragen kann.
Ja, deswegen braucht man ja Batterien dazu, vermutlich.
Genau. Und zu diesem Thema passt eigentlich auch ganz gut das Thema Wasserstoff, weil die Wasserstoffelektrolyseure, wenn sie denn wirklich grünen Wasserstoff nach EU-Regularien herstellen wollen, dann müssen sie halt auch PPAs abschließen eigentlich, weil sie müssen ja nachweisen, von welcher Anlage der grünen Strom gekommen ist und ob der praktisch zeitgleich mit der Produktion des Wasserstoffs auch produziert wurde und ob die Anlage auch neu ist, also zusätzlich gebaut wurde, damit sie sozusagen nicht den Markt kannibalisieren. Und deswegen sind Wasserstoff-PPAs durchaus auch attraktiv für Erzeuger, also für Solaranlagenbetreiber, die ihren Solarstrom an Wasserstoffproduzenten verkaufen können. Da hatten wir jetzt auch gerade eine Meldung, dass Shell einen ganz großen PPA abgeschlossen hat für einen Elektrolyseur. In der Regel wird das gemischt mit Windstrom, so im Verhältnis von 2/3, 1/3. 1/3 ist dann Solarstrom. Und dann würde der Elektrolyseur nicht das ganze Jahr durchproduzieren, wie das viele Elektrolyseure heute machen, sondern immer dann, wenn der Strom sehr günstig ist, selbst produzieren. Und wenn der Strom sehr teuer ist, würde dann der PPA-Abnehmer sagen, okay, jetzt ist der Marktpreis so hoch, jetzt schalte ich meinen Elektrolyseur aus und stelle diesen Strom dem Strommarkt zur Verfügung. Und dadurch hat er dann halt höhere Einnahmen, als wenn er beispielsweise Wasserstoff daraus macht.
Vielleicht dazu noch, wie haben wir, also das Aufmacherbild in unserem Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe zum Thema Großflächen, Großanlagen ist der Solarpark Hallenbeck, der genau diesen PPA ist ein teilweise über Crowdfunding finanziertes Projekt ist, der den Strom an Shell verkauft. Was wir noch nicht schreiben durften, weil das damals noch nicht öffentlich war, aber jetzt vor ein paar Tagen kam die Meldung.
Was ein bisschen schade ist in dem Zusammenhang ist, dass der Wasserstoffausbau bisher nicht so schön vorangegangen ist, wie sich das alle erhofft hatten. Ja, die Wasserstoffanlagen, die haben häufig also Verzögerungen, weil dann die Komplexität doch recht hoch ist. Auch der Preis für Wasserstoff ist noch ziemlich hoch. Und deswegen hängt der ganze Wasserstoffmarkt so ein bisschen hinter dem erneuerbaren Ausbau hinterher. Wenn das besser abgestimmt wäre, dann würde sich das super gut ergänzen, ja.
Aber da mal an dich, weil das war ja Teil deiner Recherchen. Stimmt denn der Eindruck, dass jetzt doch, also ich meine, sagen wir es mal so, die letzten 1-2 Jahre hatte ich ja das Gefühl, es passiert gar nichts mehr. Aber jetzt habe ich das Gefühl, nach Lesen deines Artikels, nun gut, die Projekte, die haben halt vor sich hin Projekt gebaut und jetzt kommen sie langsam alle, die Elektrolyseure.
Ja, inzwischen sind viele von diesen kleineren Anlagen, sage ich mal, so weit, dass sie ans Netz gehen, also so 10 Megawatt, 20 Megawatt, so in der Größenordnung. Und was jetzt im nächsten Schritt kommt, sind die richtig großen Anlagen, so mehrere hundert Megawatt an Elektrolyseuren. Und dazwischen ist jetzt aber auch nochmal eine kleine Durststrecke vielleicht, weil die Großanlagen, die produzieren natürlich dann schon für die Industrie, während die kleineren Anlagen eher für Mobilitätsanwendungen gedacht sind, also für LKWs oder für Züge. Und da sieht man halt jetzt schon auch eine Konkurrenz auch wieder durch die Batterien, dass man liest ja viel darüber, dass auch der Schwerlastverkehr oder der Lastwagenverkehr elektrifiziert wird. Und da setzen sich jetzt halt auch zunehmend batterieelektrische LKWs durch, sodass da so ein Marktsegment so ein bisschen bröckelt für die Wasserstoffproduzenten. Aber die Großanlagen, die würden ja dann alle wahrscheinlich am Kernnetz angeschlossen werden und dann würde der Wasserstoff auch billiger werden. Und die Projekte, die sind nach wie vor in Planung, weil gerade die großen Raffinerien ja auch sozusagen dazu beitragen können, dass die Flottenwerte hier Treibhausgas reduzieren.
Und Stahl, oder? Ich meine, wir haben ja gerade über PPAs gesprochen. Salzgitter hat ja, ich glaube, 150 Megawatt Hybrid-PPA ausgeschrieben. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Vielleicht hat es ja auch mit Wasserstoff zu tun.
Ja, genau. Also ich denke mal, als Photovoltaik Großanlagenbetreiber kann man den Wasserstofferzeugern nur die Daumen drücken, dass die halt schnell sozusagen auf den Markt kommen, weil das sozusagen dem ganzen Markt auf jeden Fall guttun würde.
Ja.
Wie sieht es dann aus? Wir hatten ja auch noch den Artikel zum Thema Grünstromspeicher, also das, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass der Batteriespeicher der Photovoltaikanlage dient. Also der wird dann sozusagen nur mit dem Photovoltaikstrom geladen, der geht dann ins Netz. Und im Gegensatz zu den Großspeichern, die ja sozusagen am Energiemarkt Standalone handeln, das wird ja jetzt auch immer rentabler.
Ja, also das machen wir erstmal die positive Seite dessen. Wir haben einen Artikel von einem Analysten von Enervis im Magazin und er argumentiert wieder und zeigt auch eine Grafik dazu, dass es eben sich rechnet, so einen Grundstromspeicher einzusetzen, der wirklich nur Strom aus der Solaranlage lädt. Jetzt muss man allerdings natürlich dazu sagen, dass jemand, der so einen Speicher baut, der hätte es natürlich lieber, wenn man den Speicher auch aus dem Netz laden kann. Denn man kann sich das vorstellen, der Speicher, der nur an der Photovoltaikanlage hängt, der wird ja eigentlich nur von März bis Oktober benutzt, zu einem großen Teil. Von November bis Februar hängt es ein bisschen davon ab, wie das Wetter ist. Da gibt es einfach nicht genug Photovoltaikstrom. Was auch aus meiner Sicht volkswirtschaftlich eigentlich ein Unsinn ist, weil wir haben Windstrom, der fluktuiert auch. Und warum soll man die Speicher nicht auch für den Windstrom nutzen, wenn sie da stehen? Das liegt an Regularien, dass diese Grünstromspeicher gebaut werden. Es ist einfach einfacher, einen Netzanschluss zu kriegen. Da gibt es schon einen Netzanschluss durch die Photovoltaikanlagen und die Netzbetreiber, gerade wenn es Grünstromspeicher sind, da ist es einfacher, eine Genehmigung für die Einspeisung zu bekommen. Es ist aber nicht unbedingt einfacher, eine Genehmigung für den Bezug von Strom zu bekommen und deswegen sind das dann Grünstromspeicher. Das Schöne ist, sie rechnen sich trotzdem, es ist einfacher zu bauen, deswegen gibt es viele Solaranlagenbetreiber, Solarkraftwerksbetreiber sind ja große Anlagen, die eben jetzt darüber nachdenken und auch schon konkrete Schritte unternehmen. Einen haben wir auch im Heft, Enerpark zum Beispiel, ein ganz großes Unternehmen in Deutschland, was Solaranlagen betreibt, baut und betreibt. Und die betreiben das auch sehr stark, die Nachrüstung mit Grünstromspeichern.
Ich finde es ja an sich auch eine ganz gute Strategie, weil wenn die Netzbetreiber sehen, dass der Batteriespeicher für sie, für ihr Netzgebiet funktioniert, wenn der sozusagen die Erzeugungsspitzen reduziert, dann werden sie wahrscheinlich auch offener sein, den mal im Netzbezug zu testen oder anzuschauen.
Also hoffen wir mal, dass das so ist. Also ich meine, wir wollen hier nicht in das Netzbetreiber-Bashing einsteigen, aber man hört aus der Branche schon sehr viel Enttäuschung über Netzbetreiber.
Ja, wir hatten ja auf unserem Battery Business und Development Forum in Frankfurt, da hatten wir auch darüber gesprochen mit einem Netzbetreiber und der sagte, man muss auch die Netzbetreiber verstehen, so viele Großspeicher sind eben noch gar nicht am Netz, dass die auch eigene Erfahrung mit dem Batteriespeicher sammeln können.
Stimmt. Ja. Es gibt ja auch solche und solche, muss man sagen. Und zum Beispiel die Übertragungsnetzbetreiber, vielleicht ist es da einfacher, weil die sind natürlich größer, die können einfacher damit umgehen. Das haben wir ja auch gemeldet, auch in der aktuellen Ausgabe hat unsere Kollegin Sandra Enkhardt einen langen Artikel zum Thema Großspeicherausbau geschrieben. Und darüber, dass die Übertragungsnetzbetreiber ja schon 27 Gigawatt genehmigt haben bis zum Jahr 2028. Ich finde diese Zahl sensationell, weil wir noch vor einem Jahr, wenn man Experten gesagt haben, die haben gesagt, also wenn 20 Gigawatt bis 2030, das ist aber schon viel. Nee, wenn man sich die ganzen Analystenprognosen anguckt, also auch da haben wir ja Abschätzungen drin, wie weit Speicher helfen, die gehen von deutlich weniger aus. Und jetzt sind plötzlich 37 Gigawatt genehmigt. Und ich sage es ungern, aber unsere Magazinausgabe ist ja an der Stelle schon veraltet, weil jetzt eine Woche nach Erscheinungstermin gibt es schon 51 Gigawatt, die genehmigt sind von Übertragungsnetzbetreibern. Also das ist toll. Es gibt auch Verteilnetzbetreiber, die da vorne sind. Hängt ein bisschen ab von der Technik, die verbaut haben. Viele haben ja, das Problem ist ja für Verteilnetzbetreiber, dass viele auch blind sind in dem, was in ihrem Netz passiert, weil eben die Sensorik fehlt und die Digitalisierung. Das ist ein großes Problem. Da gibt es welche, die haben früher investiert, andere, die haben später investiert. Aber es hilft ja nichts. Die es halt erst noch machen müssen, die müssen es halt erst noch machen. Und wir wollen ja auch nicht, dass es zum Blackout kommt. Insofern ist das eine bisschen verfahrene Situation. Aber prinzipiell glaube ich auch, dass der Ausbau schneller kommt, als man eigentlich denkt, was auch den Stromverbrauchern hilft, weil die Batteriespeicher senken die Kosten für den Stromverbraucher, für den Stromverbraucher. Sie steigern den Wert des Solarstroms, helfen von daher auch den Solarstrombetreibern. Sie werden ohne Förderung zugebaut. Sie kosten die Allgemeinheit nichts, also von daher eigentlich eine schöne Entwicklung.
Genau, und ich denke mal auch, dass jetzt, wenn die ersten Batteriespeicher wirklich am Netz sind, erstmal zeigen, was sie können und auch vielleicht netzdienlich arbeiten, dann wird sich das ja auch viel schneller durchsetzen, als wenn man sozusagen nur immer in der Theorie argumentiert. Ja? Ein schönes Beispiel hattest du ja auch, den Schönergiespeicher, ne? Der netzdienlich ist und sogar Momentanreserve zur Verfügung stellt und sogar Schwarzstartfähigkeit. Und der Kollege von Schönergy, der war auch auf dem Forum und er sagte, er denkt, dass wahrscheinlich die Netze noch 30% Platz haben, ja, für mehr erneuerbare Energien, für Batteriespeicher, die man sozusagen diese 30%, die man heben könnte, indem man Batteriespeicher sinnvoll einsetzt. Und das ist ja eigentlich schon eine große Zahl.
Ja. Also er hat ja zusammen mit SMA, also Schönergy, zusammen mit SMA hat ja unseren Highlight Award bekommen, allerdings schon im September. Also das ist schon die Ausgabe davor, die man, wenn man abonniert, aber ja auch dann noch lesen kann. Also auch wenn Sie jetzt die neue Ausgabe, also wenn Sie sie als, Sie können sie als Einzelheft kaufen, Sie können aber auch einfach PV Magazine abonnieren und dann bekommen Sie alle alten Ausgaben mit dazu. Und in der September-Ausgabe haben wir über das Projekt geschrieben. Das Schöne ist, der Volker Schöller ist selber, der das Projekt vorangetrieben hat als CTO und Mitgesellschafter von Schönergy. Der ist selber Netztechniker, hat auch lange beim Netzbetrieb gearbeitet, kennt sich mit dem Thema aus und hat das dann auch in dem Artikel vorgerechnet.
Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Wir können da noch einen kurzen Ausblick geben. In der nächsten Ausgabe, die im Februar erscheint, werden wir auch natürlich über Großspeicher schreiben, weil da ist
die... Ist ja nach Weihnachten.
Ja, das stimmt. Da steht aber die Aktualisierung unserer Großspeicherübersicht an. Und einen kurzen Appell an alle Hörer, wenn Sie Großspeicher anbieten, wenn Sie in dem Marktsegment aktiv sind. Wir haben eine Marktübersicht, fordern Sie einfach den Fragebogen bei mir an und ich schicke Ihnen den und dann können Sie damit rein und dann können Sie auch gerne mal vergleichen, was die anderen Hersteller alles so anbieten. Und wenn Sie natürlich Großspeicher kaufen wollen für Gewerbebetriebe, dann sind Sie bei uns genau richtig, um zu checken, welcher Großspeicher, welcher Gewerbespeicher zu Ihnen passt.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Also wir machen das in einer Übersicht, Gewerbespeicher und ganz große Speicher, weil teilweise sind es die gleichen Anbieter. Aber wir werden das vermutlich auch trennen in der nächsten Ausgabe, dass wir auch einen Schwerpunkt zum Thema Gewerbeanlagen haben, weil das ist ja wirklich ein vielversprechendes Segment, was auch für Installateure sehr interessant ist, weil es wächst, weil es gute Chancen gibt.
Ja.
Und weil da jetzt auch die Batteriespeicher kommen.
Genau, und ein Trend kann ich schon mal sagen, die Technik entwickelt sich immer weiter, die Batteriespeicher werden immer besser und man kann sie viel einfacher anschließen. Das ist immer häufiger jetzt auch im Gewerbebereich eine Plug-and-Play-Lösung und das ist natürlich für Gewerbebetriebe, die jetzt einfach mal von den Entwicklungen auf dem Strommarkt profitieren wollen, eine super Sache. Okay, damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wir haben schon gesagt, Heft kann man abonnieren. Auf unserer Webseite kann man auch kostenlos unser Newsletter beziehen.
Aber vielleicht auch das nochmal klarstellen, weil viele bringen das durcheinander. Wir haben den kostenlosen Newsletter mit den täglichen News und wir haben eben die 4 Magazinausgaben im Jahr, die kostenpflichtig sind.
Genau, aber wie gesagt, wenn man sich über tägliche Entwicklungen auf dem Laufenden halten will, natürlich Webseite und Newsletter, das A und O. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie den Rabatt möchten für die Bestellung des Magazins, dann geben Sie einfach den Code PODCAST10 ein. Den haben Sie sich verdient, dafür, dass Sie so lange dran geblieben sind. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen, die Redaktion sprechen möchten, dann schreiben Sie an podcast@pv-magazine.com.
Und damit Webseite ist.de vielleicht.
Webseite ist.de, genau.
Da findet man das Abo.
Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Cornelia. Tschüss.
Tschüss.